Um ein Ehepaar unter
Schafft um ein Symbol, um ein Holzkreuz, sondern um die Person Jesu Christi. Und das ist ja, wie wir es in diesen Tagen gehört haben, das Entscheidende auch bei der Prophetie. Ich möchte aber auch wie heute Morgen ganz kurz nochmal in diesem ersten Teil etwas sagen über die Prophetie generell. Viele können ja mit der Prophetie, das wissen wir aus Erfahrung, in vielen Gesprächen, auch bei den Gläubigen, nicht das anfangen, was eigentlich Gottes Intention dabei ist. Dabei ist vom ersten bis zum letzten Blatt der Bibel die Botschaft Gottes mehrfach geläutert. Sie ist vielschichtig und enthält in den meisten Fällen immer eine prophetische Perspektive. Und wenn wir wissen, dass etwa 60% aller Prophezeiungen schon erfüllt sind, können wir gewiss sein, dass der Herr dafür sorgt, dass auch der Rest sich gottgemäß erfüllen wird. Das wäre der erste Hinweis. Und das zweite, wir müssen also immer wieder unterscheiden, welche Aussagen der Bibel sind für wen gedacht? Oder anders formuliert, wer hat wann, was, wem gesagt und auch wie, in welcher Art und Weise ist dieses prophetische Wort verkündigt worden? Denken wir daran, dass der Hebräerbrief sagt, Hebräer 1, Vers 1, dass Gott manchmal und auf mancherlei Art und Weise geredet hat durch die Propheten im Alten Testament. Durch Vision, durch Engelbotschaft, durch Audition. Dann heißt es aber, hat er nun zuletzt geredet in seinem Sohn? Das ist der Höhepunkt der Prophetie. Und darauf müssen wir achten. Und auch das Wozu ist entscheidend. Welche Heilskörperschaft wird denn angesprochen? Man kann nicht einfach das, was für Israel gilt, auf die Gemeinde übertragen. Das ist ja die große Krux gewesen, auch im Bereich der Kirchengeschichte. Denken Sie daran, dass die römisch-katholische Kirche sehr früh dazu übergegangen ist, diesen Gottesstaat auf Erden hier einzurichten. Und gerade Augustinus hat in seiner Schrift De Civitate Dei das theologisch vorbildlich dargestellt, aber für die katholische Kirche. Es geht jetzt nicht um die Darstellung des Reiches auf Erden durch die Gemeinde, sondern es geht um Auswahl und dass die, die dazugehören, hier auf dieser Erde den Christus darstellen. Und dieses prophetische Wort in die verschiedensten Heilszeiten hineinprojiziert, sind wichtig. Wir müssen die Ökonomien auseinanderhalten. Das sind also die Haushaltungen. Ich darf das als Pädagoge nochmal sagen. Sehen Sie, wenn Kinder im Kindergarten unterrichtet werden, dann ist klar, kann ich da nicht Methoden der Grundschule oder der Sekundarstufe 1 anwenden. Da geht es um sehr viel Anschauliches, Praktisches, Konkretes. Ne? In der Hochschule sind wieder ganz andere Prinzipien, Methoden, Formen, Verfahren dran. Und wenn in meinem Seminar die Lehrer ausgebildet wurden, dann haben wir nochmal eine höhere Abstraktionsstufe angesetzt. Es wäre doch schlimm, wenn ich meinen Referendaren gesagt hätte, wie im ersten Schuljahr, nicht in der Mathematik, jetzt machen wir das mal alles mit Klötzchen, mit strukturiertem Material, spielen. Da würden die sagen, also hören Sie mal, gehen Sie nach Hause, nicht? Aber das geschieht doch oft, dass diejenigen, die längst Meister sein sollten, selbst Lehrer sein sollten, immer noch Kindspeise bekommen, Milchspeise bekommen. Die ist hier und da auch wichtig, ja? Sie merken an diesem Beispiel, wir müssen also differenzieren. Und das ist ganz wichtig. Nicht aus dem Zusammenhang Texte herausgreifen, isoliert vom Kontext, irgendwo hineinwerfen in die Situation und meinen, das ist es. Wir brauchen deswegen den Geist der Weisheit und der Erkenntnis und noch einmal, was ich heute Morgen sagte, das Licht oder die Lampe des prophetischen Wortes. Und nun zu dem Text aus Philippa Kapitel 2 von Vers 5 bis 11, den möchte ich zunächst lesen. Da heißt es, denn diese Gesinnung sei in euch oder unter euch, die auch in Christo Jesu war. Welcher, da er in Gestalt Gottes war, er es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden wurde, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und jetzt kommt die Version: Darum hat ihn Gott hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Wenn wir diesen Text jetzt mal auf uns wirken ließen, wir brauchten eigentlich gar nicht weiter exegetisch vorzugehen. Aber ich möchte es dennoch tun, denn Sie wären enttäuscht, wenn ich jetzt schon nach Hause führe. Aber es ist mir wichtig, dass das Wort selber redet. Das Prinzip hier ist im Gegensatz zur Strategie Satans bei Gott. Erst hinab, dann hinauf. Es gefällt dem natürlichen Menschen nicht. Gefällt Ihnen das? Drunter bleiben, den Weg des Kreuzes gehen, warten, sich nicht selbst verteidigen. Strategie des Feindes ist Selbsterhöhung, Ich-Verwirklichung, Bedürfnisorientierung, alles Dinge, die wir ja ständig erleben, in der Politik, in der Wirtschaft. Geht es den Menschen um die Verherrlichung Gottes? Geht es den Politikern wirklich um das Anliegen des Volkes? Ich habe den Eindruck, den meisten geht es um die eigene Ehre. Nicht allen, aber sehr oft. Um eigenes Ansehen, um Ich-Verwirklichung und Selbstdarstellung. Bitte, das steckt in uns drin, wir wollen uns nicht überheben. Nicht darum muss ja hier der Apostel Paulus sagen, wir sollen, wenn wir wirklich neu geboren sind, Leben aus Gott haben, eine neue Kreatur sein, dann sollen wir diese Gesinnung Jesu Christi haben. Ich werde das am Schluss nochmal aufgreifen, nämlich die Konsequenz dieses Kreuzesweges. Wir müssen uns aber nochmal diesen siebenfachen Abstieg oder den Abstieg in sieben Stufen hinab ansehen, damit das deutlich wird. Also unser Herr, Jesus Christus, wir haben von dem präonischen Jesus Christus gehört, er war in der Herrlichkeit des Vaters. Nach Psalm 2, der einzig Gezeugte, der Geliebte, der Sohn. Er und der Vater hatten einen Plan. Und da war schon, ehe eine Schöpfung war, klar, dieser Sohn wird das Lamm Gottes werden. Denn es steht in der Offenbarung, dieses Lamm Gottes ist bereits geschlachtet vor Grundlegung der Welt, also vor der Schöpfung. Gott hatte längst einen Plan, denn er wusste, welchen Gang die Geschichte mit der Engelwelt geht, mit der Menschheit, mit der ganzen Schöpfung. Und da hat er einen ersehen, der diesen Weg des Kreuzes ging. Dieses Lamm Gottes, das dann den Triumph des Kreuzes darstellen würde. Nun hat Jesus Christus diese Herrlichkeit beim Vater. Es muss etwas gewesen sein. Paulus hat ja mal hineinschauen dürfen. Und konnte das, was er gesehen hat, gar nicht beschreiben, unaussprechlich, als er in den dritten Himmel entrückt war. Diese Herrlichkeit hat Jesus Christus verlassen. Und das Erste war ein Entschluss, das zu tun. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das vorstellen können, was das bedeutete für den, der ja auch in Kolosser 1 als der Schöpfer des Alls beschrieben wird, der Erhalter des Alls und der Vollender des Alls. Denn es ist klar, als Gott sprach, in der Schöpfungsgeschichte, ist das Sprachrohr Gottes der Sohn gewesen, der Logos. Er ist der Schöpfer des Alls. Gott ist der Ursächer, der Vater. Aber Jesus Christus hat das All aus dem Nichts hervorgerufen. Diese Creatio ex nihilo, wie es die Lateiner sagen, die Schöpfung aus dem Nichts. Und dann hat er sich selbst da hineinbegeben in diese gefallene Schöpfung, nachdem Satan den Menschen auf seine Linie gebracht hat, nachdem der Sündenfall mit all den schaurigen Konsequenzen geschehen war. Also der erste Schritt ist der Entschluss, die Herrlichkeit zu verlassen. Und liebe Geschwister, das müssen wir uns auch sagen, ich will immer die Parallelen ziehen, weil wir so gesinnt sein sollen. Die Entscheidung fällt nicht im Gefühl, sondern ist eine Willenssache. Darum müssen wir eine klare Erkenntnis haben, erleuchtet durch den Heiligen Geist, und müssen die Kraft bekommen, diesen Willen Gottes auch tun zu wollen. Wir können das nicht aus uns heraus. Er war in der Gestalt Gottes, hat das also nicht wie einen Raub festgehalten. Diese Herrlichkeit, und wenn wir mal an uns denken, was halten wir manchmal so alles fest und verteidigen das, weil wir meinen, wir müssten Gottes Anwalt sein. Loslassen ist ein ganz entscheidender Punkt im Leben. Aber wir können nur loslassen, wenn wir den Weg und das Ziel kennen und etwas Besseres bekommen. Loslassen und dann ergreifen das, was Gottes Verheißung für uns beinhaltet. Der Erstgeborene aller Kreaturen, der Schöpfer des Alls, er hält also nicht wie einen Raub seine Herrschermacht und Kraft und Herrlichkeit fest. Er wollte also diese Gottgleichheit verlassen, und dann heißt es in dem nächsten Schritt, er machte sich selbst zu nichts. Zu nichts. Also ein bisschen wollen wir hier und da doch noch von uns retten, unsere Ehre. Nicht? Oh, wenn wir mal zu nichts gemacht werden durch andere, rebellieren wir. Attackieren wir den anderen wieder, rechtfertigen wir uns. Er machte sich zu nichts. Und das war sein Programm. Nicht Selbstverherrlichung, sondern Verherrlichung des Vaters. Er hat nichts getan, was er den Vater nicht zuvor hat tun sehen. Er war gekommen, den Willen Gottes zu tun und zu erfüllen. Und darum nahm er Knechtsgestalt an. Sklavengestalt. Er hätte ja auch hier als Herrscher auftreten können. Deswegen ist er in einem Stall geboren. Deswegen war er der Sohn eines Zimmermanns. Ich denke, wenn wir Gott gewesen wären, wir hätten wahrscheinlich gesagt, er muss also in dem herrlichsten Palast geboren werden. Er muss die Bedingungen vorfinden, dass es ihm immer gut geht. Denken Sie mal, welche Konsequenzen das alles bedeutet. Er wurde Knecht, ja Sklave. Er ist in der Gleichheit des Menschen gekommen. Er war wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch. Er hat genauso gefühlt, gedacht wie wir. Er war genauso abhängig von Kleidung, Nahrung und äußeren Dingen. Aber er war letztlich nicht versklavt an die Umweltsituation. Nee, das darf ich hier auch sagen. Wer also den Kreuzesweg nicht kennt, wer sich nicht selber loslässt, der muss sich immer auf irgendetwas stützen in diesem Kosmos, auf dieser Erde. Und das ist vergänglich, liebe Geschwister. Es muss uns immer wieder deutlich werden. Wenn wir uns auf Menschen verlassen, sind wir oft verlassen. Jesus ging den Weg in der Abhängigkeit vom Vater, wurde Doulos, wurde Sklave, wurde Mensch mit all den Anfechtungen. Er war versuchlich. Denken wir nur daran, wie Satan ihn versuchte in der Wüste, ehe er seinen Dienstauftrag hier auf Erden antreten konnte. Der nächste Schritt, der vierte, dann heißt es, in der Gestalt und wie ein Mensch erfunden. Das wird also zweimal hier dargestellt. Einmal Gleichheit des Menschen und in der Gestalt des Menschen. Das hängt miteinander zusammen, aber hier werden die Akzente nochmal anders gesetzt. Darum ist er auch als Kind abhängig gewesen von den Eltern, muss den Beruf später lernen und hat also all die Unbillen des Lebens, der Gesellschaft, des Berufs, alles kennengelernt. Und er hat sich selbst erniedrigt. Das kann keiner aus sich heraus, kein Mensch ist so dumm, das hier zu praktizieren, wenn er nicht den Weg Gottes und das Ziel kennt. Und liebe Geschwister, darum ist es wichtig, dass wir auch für uns immer wieder diesen Weg und die Konsequenzen sehen. Und er ward gehorsam. Er hat sich also nicht verselbstständigt. Er hätte es tun können. Er war weiser als alle Menschen damals. Er hatte schon eine Erkenntnis als Zwölfjähriger. Und dennoch musste er gehorsam lernen in einem Leidensprozess. Und stellen Sie sich mal vor, Sie müssten als ein kreativer Mensch, Sie haben etwas gestaltet, nun das loslassen, müssten sich erniedrigen, gar nicht auf Ihre Fähigkeiten bauen, abhängig sogar werden äußerlich vom Menschen, von denen ja die seiner Schöpfung teilhaftig sind. Ist das nicht eine ganz eigenartige Situation? Es konnte nur der Sohn Gottes in diesem Vollmaß, in dieser Vollkommenheit ohne Sünde. Und er war gehorsam bis zum Tode. Bis zum Tode. Er, der den Tod nicht kannte. Er, der keine Sünde kannte. Wir haben heute Morgen über den Zusammenhang von Sünde und Tod gesprochen. Wir stehen von Natur aus unter dem Gesetz der Sünde des Todes. Sind wir aber in Christus eine neue Kreatur, bestimmt uns das Gesetz des Geistes des Lebens. Und das hat unser Herr uns vorgelebt. Und das heißt eben nicht Eigenrechtfertigung, Durchsetzung des Ichs, Ehrsucht. All das sind ja Dinge, die wir kennen. Keiner frei davon. Aber darum ist es wichtig, dass wir den Gehorsam lernen, dass wir diesen Weg gehen im gleichen Sinne, wie unser Herr ans Kreuz ging. Und das ist nun das Allerletzte. Er ward gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Er ist nicht nur eines natürlichen Todes nicht gestorben, sondern er ist diesen grausamen Tod am Kreuz gegangen. Es wird das ja oft ausgemalt, wir können das aber alles gar nicht nachempfinden. Und all das, was auch oft in den Prozessionen geschieht, am Karfreitag oder anlässlich eines anderen Tags des Gedenkens des Sterbens Jesu. Er hat am Kreuz so gelitten, dass er die Sünde, die Krankheit, den Tod ja alles auf sich genommen hat, was an widerwärtigen Mächten in diesem Kosmos vorhanden war. Nicht zu fassen mit dem Verstand, dass so ein Programm Gottes vorgesehen war, hinab einen schaurigen Tod erleidend, der Sohn Gottes. Und darum, liebe Geschwister, ist das, ich habe es heute Morgen angedeutet, für den natürlichen Menschen und vor allen Dingen für den religiösen Menschen unfassbar. Das soll der Gott sein, der Gehängte, der Verfluchte, der ohnmächtige Gott? Das können selbst die orthodoxen Juden nicht fassen. Warum? Weil sie alle einen Herrn, einen Messias erwarteten, der sie äußerlich befreite, vom Joch der Römer, von den Krankheiten. Und das steckt in uns. Und liebe Geschwister, wenn das Christentum auf diese Art und Weise umschwenkt, dass wir nur bedürfnisorientiert von Gott alles gut empfangen wollen und nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen, werden wir das Ziel verfehlen. Wir können an Jesus glauben, als den, der uns gerettet hat, aber es ist ein zweites. Als Mitgekreuzigter im Kreuz zu leben. Den Philippern musste Paulus mit Weinen sagen, ihr seid Feinde des Kreuzes. Also nicht des Gekreuzigten in dem Sinne, der starb für uns. Das haben sie alles gerne in Anspruch genommen. Die zweite Seite des Kreuzes, mitgestorben, darum rechnet euch, Römer 6, Vers 11, dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Paulus hatte das begriffen. Wessen hat er sich am meisten gerühmt? seine herrlichen Erlebnisse, und er hatte welche aufzuweisen. Der Zeichen und Wunder macht er nicht. Ich will mich, Galater 6, Vers 14, am meisten rühmen des Kreuzes. Und dann zeigt er auf, was das Kreuz ist. Ich sag's nochmal, nicht Symbol primär. Durch das Kreuz bin ich der Welt gekreuzigt und die Welt ist mir gekreuzigt. Liebe Geschwister, das ist der tiefste Sinn des Kreuzes. Ist aber nur eine negative Seite zunächst. Wer das nur hört, mit all den Konsequenzen, und nicht das daraus folgende herrliche Ereignis auch bei Jesus Christus erfahren darf, der kann diesen Weg nicht nachvollziehen. Weder in der Gesinnung noch konkret praktisch. Aber gerade durch Kreuz kam Auferstehung. Und Jesus ist ja noch, das steht nicht hier drin, noch eine Etage tiefer hinabgestiegen, nicht? Ins Totenreich. Es ging nicht tiefer. Darum aber, weil er diesen Gehorsamsweg ging, hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Und liebe Geschwister, das darf ich ja auch immer wieder sagen, wenn wir die Kraft der Auferstehung erfahren wollen, geht's nur über Kreuz. Wenn wir das Kreuz umgehen, erfahren wir nicht diese Gesinnung und auch nicht die Kraft der Auferstehung. Darum ringt der Paulus immer wieder, das finden wir ja alles erst in den Briefen, vor dem Heil in Jesus Christus konnte das nur angedeutet werden. Darum ist es wichtig, ich erinnere nochmal an das, was ich am Anfang sagte, dass wir uns prophetisch erkundigen bei dem, der die prophetische Botschaft für die Gemeinde hat. Das ist Paulus. Natürlich haben Petrus und Johannes auch, was das Heil anlangt, die gleichen Erkenntnisse. Aber im Dienstbereich gibt es unterschiedliche Akzente. Paulus ist der Apostel und Prophet für die aus den Nationen, übrigens nicht Petrus. Also diese ganze Papstfolge in dem Sinne hat keinerlei Berechtigung vom paulinischen Evangelium her. Ist mir klar, auf Paulus könnten die sich nicht berufen. Denn da könnte man ja diesen Kreuzesweg im Vatikan nicht akzeptieren. Entschuldigung, wenn ich das mal sage. Nicht jetzt schon mit dem Herrscherstab, jetzt schon mit dem ganzen Pomp, mit Wachen und allem, was da ist. Ne? Wenn die Massen da auftauchen und dann der Papst spricht, das ist natürlich eher was, als den Kreuzesweg zu gehen. Liebe Geschwister, ich will keinen verurteilen, aber wir müssen uns selber fragen, welche Gesinnung steht denn in uns? Herrschen? Ja, übers alte Ich-Wesen. Wenn wir den alten Menschen in den Tod geben. Also nochmal das Fazit hier. Gott geht seinen Weg diametral entgegengesetzt dem, was der Mensch will, durch Satan inspiriert. Erst hinab, aber dann hinauf. Und jetzt könnte ich über den siebenfachen Aufstieg sprechen, auch bei der Gemeinde, bis hin zum herrlichen Ziel, wenn sie dargestellt wird, dem Vater ohne Flecken und Runzeln. Dass wir so in diesem Kreuzesgeschehen leben möchten und nicht wie die Philipper Feinde des Kreuzes sind. Paulus sagt es mit Weinen. Ihr habt noch bei den Menschen die Ehre im Sinn. Euer Bauch ist der Gott und das ist der Sitz der Triebe. Und letztlich geht es um die Lösung des Ich-Problems, wenn es ums Kreuz geht. Nicht nur, ich sage es immer wieder, um die Vergebung der Schuld. Das ist wichtig und ist notwendig. Aber dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Wir werden es noch hören. Darum hat Gott ihn erhöht. Die Konsequenz, es werden einmal alle Knie sich beugen. Alle? Hören Sie es nochmal? Alle? Der überirdischen, der irdischen und der unterirdischen. Was das beinhaltet, lassen Sie sich vom Worte Gottes her aufschließen. Ich kann es im Einzelnen nicht ausführen, aber ich glaube all dem, was geschrieben steht. Sollte hier jemand zweifeln, dann sage ich es mal mit einem Bruder, der das nicht fassen kann. Das ist dann dein Problem, wenn da steht, ich mache alles neu, führe alles zum Ziel. Und hier ist nichts ausgenommen. Und es ist nicht ein zwanghaftes, die Knie beugen, was also in diesem Zusammenhang auch vom Urtext sehr deutlich wird, ist, dass sie einmal ihm die Ehre geben werden. Jede Zunge bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr ist. Wozu? Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Geschieht das im Feuersee? Kann nicht sein. Ich will also mal so ein bisschen provozierend wirken, damit wir immer wieder klar erkennen, wie wichtig diese Botschaft ist. Darum möchte ich die Bedeutung des Kreuzes noch etwas differenziert darlegen. Die Notwendigkeit dieses Kreuzes, dieses Geschehens des heiligen Christus, ergibt sich aus der Tatsache, dass einmal Satan mit einem Drittel der Engelwelt abgefallen ist, dass es einen Sündenfall gab. Und es geht auch um die Frage, wer hat denn die Herrschaft im ganzen All? Noch ist Satan der Fürst und Gott dieser Welt, der die Sinne der Ungläubigen verblendet hat. Und die meisten leben unter der Regie dieses Fürsten und Gottes der Welt. Fürst meint weltliche Herrschaft und Gott meint die Religiosität, den gesamten religiösen Bereich. Und wie viele leben unter seiner Herrschaft? Gott sei Dank dürfen wir erfahren, versetzt aus diesem Reich zur Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben keinen grausamen Diktator, wie Satan ist. Wir haben den Gott der Liebe, Jesus Christus, zu unserem Herrn. Und dem dürfen wir dann auch aus Liebe unser Herz geben und die Gesinnung Jesu annehmen und auch im Gehorsam des Glaubens leben. Es geht also darum, dass das Problem von Sünde, Verderben und Tod gelöst wird. Das nicht nur ein bisschen äußerlich verbessert wird. Es geht nicht um eine Klitterung, sondern um das Lösen des Wurzelproblems. Und schließlich geht es um die Wiederherstellung der göttlichen Macht und Herrlichkeit im ganzen Universum. Universum lateinisch oder das All vom griechischen Tapanta her übersetzt. Das steht auf dem Spiel. Ob der Herr also ausrief am Kreuz und, wie wir es gehört haben, in diesem siebenfachen Abstieg sein Leben dahingab, nun diese herrliche Perspektive mit ins Auge gefasst hat, ich denke ja. Deswegen ist er diesen Weg gegangen. Zur Verherrlichung des Vaters, und es gab keinen anderen Weg, hätte Gott einen anderen Weg erkannt, hätte er ihn sicher auch eingeschlagen. Und dass er seinen Sohn gab. Da gibt es keinen, der mal rebellieren kann und der Gott Ungerechtigkeit vorwerfen kann. Er, der sein Liebstes nicht verschont hat. Er hat ihn dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm da nicht auch alle schenken? Und wie sollte der Triumph des Christus, der am Kreuz für uns starb, nicht eine wunderbare, über alle Maßen große Herrlichkeit schenken? Das geht über den Paradieseszustand weit hinaus. Wenn Sie die Bibel kennen, werden Sie, das beschreibt ja schon Johannes in der Offenbarung, neuer Himmel, neue Erde schauen. Und Paulus hat ja noch weiter geschaut. Das, was eigentlich unaussprechlich ist, was wir nicht mit Worten definieren können. Ach, was bin ich froh, dass die Bibel diese herrliche Botschaft enthält. Noch durch Kontrastvergleiche wird es klar, warum denn dieser Weg, warum denn das Kreuz, das scheidet. Das Kreuz ist nämlich der Scheidepunkt, so wie es Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18 sagt. Ja, für uns ist das Kreuz und der Gekreuzigte nicht Torheit, nicht Ärgernis, sondern eine Kraft Gottes. Aber es scheidet zwischen Satan und Gott, zwischen dem Reich der Finsternis und dem des Lichts, zwischen Hölle und Himmel, zwischen Finsternis und Licht, Unheil und Heil, Trostlosigkeit und Hoffnung, ja Tod und Leben, Sünde und Erlösung. Es bedeutet aber auch hier Gericht und Gnade. Grenzen die müssen wir immer wieder bedenken. Und wir sind damit hineingenommen. Wenn wir nicht diese Fülle erschauen, die uns im Worte dargestellt werden, dann bleiben wir auch auf einer Magerkost sitzen. Gott möchte uns die Fülle geben. Aber ich sage es nochmal, es geht nur dadurch, dass wir all das, was dieses Leben des Fleisches, der Natur anlangt, in den Tod geben. Freilich sagt Paulus auch, der Psychikos, das ist also der seelische Mensch, vernimmt das nicht. Vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Diese Weisheit ist den Weisen dieser Welt Torheit. Torheit, Ärgernis, das merken wir. Wo heute eine klare Kreuzesbotschaft verkündigt wird, gibt es Rebellion. Wehe, wenn das nicht so wäre, würden wir nicht wahre Kreuzverkündiger werden. Also wenn alles so lieblich und schön und emotional ist, habe ich Sorge. Darf ich Sie nochmal an eine entscheidende Situation aus dem Leben Jesu erinnern? Er hatte ja begeisterte Anhänger durch Zeichen und Wunder. Er gab sich aber damit nicht zufrieden. Das war göttlich legitimiert in der Zeit. Dann hat er aber mal den Nachfolgern gesagt, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, habt ihr keinen Teil an mir. Johannes 6. Ist ja eine Sprache, nicht? Das muss man sich mal vorstellen, wenn da einer kommt und so eine Rede hält. Das ist ein Ärgernis. Die Leute hätten ja fragen können, denn wie meinst du denn das? Haben sie aber nicht, ne? Sondern sie haben sofort eine Kontrastellung eingenommen. Viele wandten sich ab. Und dann musste Herr Jesus die Jünger fragen, wollt ihr nun auch mal weggehen? Also er fing nun nicht an, sie einzuladen, wir gehen jetzt mal demnächst da in die Disco, hören uns erstmal eine schöne Musik an, machen ein Anspiel, Pantomime und dann können wir nochmal weiterreden. Entschuldigen Sie mal, merken Sie, was alles dahinter steckt, wenn ich das so sage? Das Wort vom Kreuz mit dem schaurigen Erleben ist nichts zunächst für unsere Emotionen. Aber ich darf auch ganz klar bezeugen, wenn wir das erfassen, dann haben wir eine Herrlichkeit. Dann wird der Name Jesu uns zu einer Kostbarkeit. Dann dürfen wir den auferstandenen Christus mit seinen Zusagen hören. Nämlich, er hat all die erlöst, die Knechte der Todesfurcht sein mussten. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Und das hängt immer damit zusammen, dass das erst geschieht nach dem vollbrachten Heil. Diese Kraft des Geistes in uns, den Geist der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft, das brauchen wir. Die Auferstehung in dem Christus, in seiner Kraft, noch nicht die Auferstehung selbst, sondern die Auswirkung. Ich freue mich, dass wir das bezeugen dürfen. Und was beinhaltet das alles noch konkret, praktisch für uns? Das muss uns auch nochmal deutlich werden, Vergebung der Sünden. Das ist etwas, was ja die meisten Christen noch alle akzeptieren. Er starb für uns, damit wir von der Schuld der Vergangenheit frei sein dürfen. Aber er hat uns auch gereinigt von den Sünden durch sein Blut, nach 1. Johannes 1, Vers 7. Das heißt also, wenn ich Vergebung bekomme, müssen Dinge ins Licht gestellt werden und es muss auch Reinigung passieren. Beispiel, wenn ein Kind nicht im Gehorsam lebt und nicht auf das achtet, was die Mutter sagt, ja, tappt da in den Dreck hinein und kommt besuhlt nach Hause, kein schöner Anblick, die Mutter ist bereit zu vergeben. Aber die Kleidung ist noch schmutzig, die muss auch gereinigt werden. Das hängt doch damit zusammen. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Er hat ein Kind mal das so auf seine Art und Weise tun wollen, eine schwarze Kohle genommen und wollte die sauber waschen. Das geht nicht. Wir können uns nicht selber reinigen, nicht selber heiligen, wie das in anderen Religionen geschieht. Leider wird heute in Verbindung mit der Esoterik zu viel Selbsterlösung eingeschleust, auch in die Verkündigung. Und wir brauchen dann die Vergebung und Reinigung, damit Gott uns weiterführen kann. Das nächste ist Befreiung von der Macht der Sünde. Gott hat das Wurzelproblem gelöst. Und das Wurzelproblem liegt uns im Ich. Das beschreibt ja Paulus in Römer 7. Elender Ich-Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Und zuvor sagt er, das Gute, das ich will, vollbringe ich gar nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das muss ich tun. Und darum dieser Aufschrei, elender Ich-Mensch. Und die Lösung ist, ich danke Gott oder Gnade tut's. Es ist das Heil in Christus vollbracht, total. Aber auch diese Wurzelproblematik ist gelöst, weil der alte Mensch mitgekreuzigt ist. Denn das ist die Hauptursache für die Macht der Sünde. Diese Befreiung vom Ich, vom Gesetz der Sünde und des Todes, ist etwas Herrliches. Die Erlösung von der Macht des Todes ist geschehen. Ich habe es heute Morgen gesagt, wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz des Todes, weil wir auch nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde stehen müssen. Dass wir noch sündigen können, ist eine andere Sache. Aber es ist eine Frage, was ist gesetzmäßig bei uns dran? Muss ich Dinge tun, die ich nicht will? Dann gibt es eine Lösung, eine Befreiung in Christus. Eine Befreiung von der Herrschaft Satans. Ich will deswegen nochmal diese Stelle auch nennen, aus Kolosser 2, Vers 14 und 15. Zunächst, was uns anlangt, die Handschrift, die wider uns war, hat er ausgetilgt, aus den Prozessakten entfernt und ans Kreuz geheftet. Darum sind wir nach dem Römerbrief Kapitel 8 nicht mehr unter dem Verdammungsurteil. Niemand vermag uns zu verklagen, niemand und nichts. Und darum sind wir mehr als Überwinder. Gewaltige Aussagen. Ich würde das nicht hier sagen, wenn es nicht geschrieben stünde. Das ist keine Utopie, das ist Realität für uns. Und jetzt die Folge, Vers 15. Er hat die Fürstentümer und Gewaltigen völlig entwaffnet am Kreuz. Öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht. Das ist aber nur auf der Innenseite des Kreuzes zu erkennen. Die Menschen sehen ja meistens nur die äußere Seite und an Karfreitag wird das nur dargestellt. Haben Sie schon mal gehört, dass jemand Kolosser 2, Vers 14 und 15 liest, wo beschrieben wird, dass unser Herr aktiv das getan hat? Er hat das getan am Kreuz, das ist die andere Seite. Und hat darum triumphiert und einen Triumph aus diesem Weg gemacht. Und das hat auch dann diese praktischen Konsequenzen. Ich sage es nochmal, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde abgestorben seid. Römer 6, Vers 11. Oder rechnet damit. Und dann können wir auch das Kreuz auf uns nehmen, von dem der Herr ja gesprochen hat, indem er seine Jünger anredete. Das Kreuz Jesu Christi ist einmalig. Das hat er getragen. Das Gericht, das am Kreuz vollzogen wurde, ist einmalig. Aber wir sind im Sinne der Erlösung mit hineingenommen. Darum soll jeder sein Kreuz da, wo er steht, tragen. Haben Sie ein Kreuz irgendwo? Ich denke, jeder. Ob in der Familie, im Beruf, beim bösen Nachbarn oder wer weiß, was so alles ist. Da Ja sagen lernen. Darum kann Paulus sagen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles, was uns gefällt, zum Besten dient. Nein, sondern alles zum Besten mitwirken darf, weil er den Kreuzesweg verstanden hat. Wenn wir das lernen, da loszulassen, ihm die Ehre zu geben, erfahren wir immer zugleich Auferstehungskraft. Auch wenn wir uns selbst verbiestert verteidigen, dann klappt das nicht. Ne? Solche Menschen braucht der Herr, dass wir zunächst das, was wir sind, ausleben. Liebe Geschwister, weshalb das Zeugnis der Christen nicht glaubwürdig ist, hängt nicht damit zusammen, dass wir zu wenig auf die Straße gehen. Sondern es hängt damit zusammen, dass wir diese Position nicht einnehmen. Denn das, was wir reden oder singen, ja, das ist nicht oft das Entscheidende. Das dürfen wir auch tun. Aber was wir sind, redet ja lauter als das, was wir da verbal von uns geben. Das müssen wir uns immer wieder sagen lassen. Ich habe das schon hier und da erwähnt. Ich habe mir mal einen Schrecken bekommen, als ich noch selber unterrichtete an einer Realschule. Da kam eine 16-Jährige zu mir. Nach einem halben Jahr sagte Herr Heinemann, ich möchte mein Leben Jesus Christus übergeben. Das freut mich. Und dann wollte sie mit mir ein Gespräch haben und hat dann alles aufgeschrieben, was ihr Leben belastete. Ich habe selten so etwas gelesen. Eine solche Offenheit. Und dann hat sie mir aber gesagt, ich habe sie ein halbes Jahr beobachtet, ob sie nicht in Mathematik sich anders verhalten als im Religionsunterricht. Oh, da habe ich gedacht, Vorsicht, ja. Nicht menschlich vorsichtig sein. Ja, die Leute beobachten uns. Nicht? Das ist mit das Entscheidende, aber das kann ich nicht aufgrund meines menschlichen So-Seins, meines Charakters. Christus in uns, der will uns die Gesinnung schenken. Darum ist der Christus in uns die Kraft der Auferstehung sollen wir kennenlernen. Darum bittet Paulus in seinen Gebeten. Nachdem ich einiges aufzeigen konnte von dem, was für den Apostel Paulus, für die Botschaft der Bibel, der Kreuzestod Jesu bedeutet und auch ich persönliche Aspekte mit hineingenommen habe, möchte ich zum Schluss noch etwas heilsgeschichtlich auch aufzeigen. Denn mit dem Persönlichen und mit dem, was juristisch seinerzeit geschehen ist, ist ja das Dilemma in diesem Kosmos de facto noch nicht zu Ende. Was wir alles erleben auf unserem Globus ist schon schlimm. Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Naturkatastrophen und das wird zunehmen. Das sind ja einige äußere Entwicklungsmomente, die Jesus in den prophetischen Worten aufzeigt. Und wenn wir die Innenlinie sehen, nicht, dass Menschen kommen, die Frömmigkeit nach außen zwar darstellen, aber die Kraft verleugnen, dass es schlimme Zeiten sein werden. Es muss noch offenbar werden, was der Kreuzestod Jesu zunächst einmal juristisch eindeutig entschieden hat, und das ist für Gott schon Tatsache. Und deswegen ist das prophetische Wort wichtig, gilt zunächst, was ich auch heute Morgen andeutete, dass die Gemeinde, der Leib des Christus vollendet wird. Darauf wartet nach Römer 8 die ganze Schöpfung. Die ist wider Willen unterworfen der Vergänglichkeit. Sie seufzt und wartet worauf, dass die Söhne Gottes, heißt es eigentlich, vollendet werden. Die ganze Schöpfung, unermesslich, was da in diesem Wort drinnen steckt. Es hängt also in einer gewissen Weise, verstehen Sie recht, auch von uns ab, dass wir uns vollenden lassen, damit endlich das Chaos, das zerstörerische Wesen, die Herrschaft Satans zu Ende kommt. Darum sollen wir die Zielsetzung haben, dass wir wirklich im Geiste wandeln und dass dann, wenn wir mit Auferweckte sind, nach 1. Korinther 15, Vers 52, Verwandelte sind, mit ihm Geoffenbarte sind, nach Kolosser 3, Vers 4, ja, nach 1. Johannes 3, Vers 2, ihm Gleichgestaltete sind. Wir werden ihn dann, wenn wir vom Glauben zum Schauen gekommen sind, sehen, wie er ist. Dann werden wir mit regieren, mit ihm herrschen, 2. Timotheus 2, Vers 12, vorausgesetzt, dass wir hiermit geduldet, gelitten haben. Darum, wenn diese erste Heilskörperschaft vollendet ist, Bruder Stübe hat das heute Morgen ja auch nochmal angeführt, was ich nochmal aufgreifen möchte, 1. Thessalonicher 9, Vers 10, nachdem wir gedient haben und auf ihn warten, den Christus, der uns vor dem Zorn errettet, dann werden wir dargestellt nach dem Bema Christu, nach dem Preisrichterstuhl oder Richterstuhl, ihm dargestellt ohne Flecken und Runzeln. Da geht's vor diesem Gericht, vor dem Richterstuhl nach 1. Korinther 3 von Vers 11 ab, nicht mehr um verloren oder errettet werden, sondern darum, was wir aufgebaut haben auf dem Grund. Holz, Heu, Stoppeln, alles etwas Vergängliches, Menschliches, ohne Frucht. Oder Gold, Silber, Edelsteine. Gold steht für Glaube, Treue, Silber für Reinheit, Edelsteine für Herrlichkeit. Das kann nur Gott wirken. Dann hat die Gemeinde ihre Funktion, mit zu herrschen, zu richten. Und ich habe heute Morgen auch darauf hingewiesen, diese Entrückung zu ihm ist einmalig für diese Heilskörperschaft. Wenn er dann kommen wird mit den Heiligen, als der Fülle Christus, also mit der Gemeinde, um hier seine Herrschaft aufzurichten, das hängt dann mit der Zurechtbringung zunächst Israels zusammen. Eine Auswahl, 144.000, sind nicht die Zeugen Jehovas, denn da steht ja jeder Stamm aufgeführt, ne? 12.000. Und die Zahl 12 hat es immer mit Israel zu tun. selbst noch auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem, die Namen der 12 Apostel, der Stämme, die 12 Tore, die Maße haben was mit 12 zu tun, 12 ins Quadrat sogar. Man könnte fortfahren, ich will es nur andeuten, weil Sie das kennen. Dann ist Israel dran und wenn das Erstlingsvolk errettet ist, kommen die übrigen Völker auch. Das ist wunderbar zu wissen, zu glauben und zu erfahren. Der Herr lässt seine Menschheit nicht, seine Schöpfung nicht. Denken Sie nochmal daran. Darum hat Gott ihn erhöht, dass alle Zungen ihn verherrlichen sollen. Die überirdischen, irdischen und sogar auch unterirdischen. Nichts ausgenommen. Darauf freue ich mich. Wird allerdings noch eine Zeit dauern. Geht durch manche Gerichte. Die nächsten, die wohl voranstehen. Zorneschalengerichte mit all den anderen Kombinationen in der Offenbarung. Es ist nicht eine Sache, die wir herunterspielen dürfen. Der Bruder Heller hat ja mal gesagt, was Gerichte anlangt, halte mal für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze. Dann spürt man schon ein bisschen was von Feuergericht. Ne? Aber Gott sei Dank, Gericht ist nicht zum Selbstzweck da, sondern dazu da, dass die Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Kein Gericht ohne Heil, aber auch kein Heil ohne Gericht, um das nochmal deutlich hervorzuholen und zu unterstreichen. Ach, was haben wir einen großen Gott, ob er wohl das, was er sich mal vorgenommen hat, auch verheißen wird? Ist das die Frage? Wenn nun Gott an dem Willen der Menschen scheitern sollte, können Sie sich das vorstellen, wenn es heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen oder alle Menschen errettet werden, ob er das, was er will, auch durchsetzt? Lesen Sie nur mal Hesekiel 36 im Blick auf Israel. Wie oft es da heißt, ich will, ich werde dieses störrische Volk ja wieder zurückführen ins Land. Ich will und werde ein neues Herz in sie hineingeben, einen neuen Geist und werde solche Leute aus ihnen machen, die dann gehorsam sein können. Gott muss das tun und er wird's tun. Allerdings, jetzt komme ich nochmal auf 1. Korinther 15 zurück, ein jeglicher in seiner Ordnung oder Abteilung, das ist ein Bild aus der Kriegssprache, ne? Da gab's Abteilungen. In der ersten Abteilungen waren andere Kämpfer als in der zweiten und dritten angesiedelt. Der Erstling, der Christus, Haupt und Glieder, die dann Christus angehören in der nächsten Abteilung. Und Paulus macht dann ja schon einen Sprung, ja, bis zum Schluss, dass er dann die gesamte Welt als zurechtgebracht dann darstellt. Ach, ist das für mich immer wieder mutmachend und tröstlich. Jawohl, Gott kommt zum Ziel. Aber nicht im Hauruck-Verfahren, sondern er hat Zeit, mehr als wir. Und wenn es Äonen dauert, das ist also der griechische Ausdruck für große Zeitalter. Es wäre ja auch schon, um das nochmal zu sagen, denen, die sich da noch nicht so auskennen, an sich nur ein Wortspiel. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn Ewigkeit endlos wäre, hieße das, mathematisch kann man das überhaupt nicht fassen, nicht? Ja, von unendlich zu unendlich, das ist ein Widersinn. Unendlich ist unendlich. Aber hier heißt es, im Sinne der Äonen, das sind Zeitepochen. Wenn wir so differenziert das Wort Gottes sehen, auch die Prophetie, dann dürfen wir wissen, Gott hat für unsere Heilskörperschaft etwas Wunderbares, dieses Geheimnis des Kreuzes, des Gekreuzigten und des auferstandenen Herrn. Das ist ein Geheimnis übrigens, Christus in uns verkündigt unter den Nationen. Und es gibt ein Geheimnis seines Willens. Es ist also nicht sofort allen fassbar. Es ist nichts Mysteriöses, steht in der Bibel drin. Aber wir brauchen dazu erleuchtete Herzensaugen, um diese herrlichen Geheimnisse zu erkennen. Möchte Gott wirken, auch bei uns, dass wir das innerlich fassen, dass wir auch den Kreuzesweg bejahen, weil Christus ihn gegangen ist, weil wir wissen, dass in Verbindung mit Kreuz Kraft der Auferstehung wirksam wird. Und darum dürfen wir uns freuen, dass wir den haben, der in uns lebt, als der Auferstandene, der uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit geschenkt hat. und lasst uns so das Ziel ins Auge fassen, dass wir uns nicht vom Ziele abbringen lassen. Er, der, und das ist das letzte Wort, was ich nochmal sagen will, uns verheißen hat durch Paulus, 2. Korinther 1, Vers 20, gesagt hat, alle diese Zusagen und Verheißungen, so viel es gibt, sind das Ja und das Amen in ihm. Und das Amen bedeutet, jawohl, das ist wahrhaftig so. In ihm, Gott zur Verherrlichung und dann durch uns. Setz da deinen Namen ein, wenn du dazu berufen bist. Durch dich und mich. Wir stehen nicht am Anfang, das heißt nicht, durch uns sind. Ne? Das möchten so manche. Ja? Nein, es steht da, weil das auch eine sprachliche Bedeutung hat. Also von der Bedeutung her und von der Sprachstruktur her ist das alles wunderbar geistgehaucht. Alle Verheißungen sind das Ja und das Amen in ihm, Gott zur Verherrlichung. Wenn wir das im Auge haben, dann auch durch uns. Bis zum letzten Ziel. Amen. Amen. Ja, bitte, Udo. Ja, genau. Dankeschön. Ja, 2. Korinther 2, Vers 14. Ja, hängt auch mit dem Triumph des Gekreuzigten zusammen. Alle Zeit in seinem Triumph, das ist ja ein Beispiel aus der Kriegsführung damals, wenn der siegreiche Feldherr einzog, etwa in Rom, ne, dann hatte er seine besiegten Feinde dabei und wir dürfen heute schon im Siegeswagen dabei sein, obwohl wir mal seine Feinde waren. Ja, danke schön noch für dieses Wort. Ja. Wir wollen noch beten. Du treuer Gott und Vater, hab von Herzen Dank, dass du uns immer wieder eine frohmachende Botschaft schenkst und dass wir das nehmen dürfen, dass alle Verheißungen, so viel es gibt, das Ja und Amen in dir sind, zu deiner Verherrlichung auch durch uns. Dass wir Mut gewinnen, uns hineinnehmen lassen, dann auch diesen Weg gehen der Selbstverleugnung, dass wir nicht uns selber darstellen, sondern deiner Kraft Raum geben, dem Auferstandenen Glauben und Vertrauen. Hab Dank, dass ich die lieben Geschwister hier nun auch deiner Gnade anbefehlen darf. Hab Dank, dass ich wissen darf, dass du uns in dieser Gemeinschaft zusammengestellt hast. Du segnest die weiteren Tage, kennst unser Zuhause, das Milieu, weißt um alles. Du bist der Triumphator in uns. Alle Zeit sollen wir in deinem Sieg, in deinem Triumph mitgeführt werden. Ehre sei deinem Namen. Amen. Amen. Ja.